hören und das soll man auch nicht. Uni lebt davon, dass man sich trifft, dass man gemeinsam in die Vorlesung geht, dass man danach darüber redet, dass man zusammen in die Mensa geht, in die Bib, zusammen Sport machen kann. Das ist ganz wichtig. Natürlich soll es weiter nach vorne gehen mit der Digitalisierung. Die ist eine wichtige Ergänzung, eine wertvolle Ergänzung, aber kann immer nur Ergänzung zu Präsenz sein, weil Präsenz ist einfach. Das ist Uni spüren und erleben.
Das gerade eben war Esther Kneemeyer, die Pressesprecherin der Universität Würzburg, und das war ihre Antwort auf die Frage, ob die Uni Vue irgendwann nur noch digital stattfinden kann. Sie hat ja quasi gesagt, nein, das geht nicht, Uni kann nicht nur online stattfinden. Wenn wir jetzt aber in die Gegenwart schauen, findet Universität ja aktuell nur online statt. Und das bringt uns zum Thema der heutigen Sendung. Wir haben uns gefragt, was macht Studieren wirklich aus? Wie sah es früher aus? Wie ist die Lage aktuell und wohin kann es gehen?
Dafür haben wir unter anderem mit Alumni und ProfessorInnen der Uni Würzburg geredet, der Digitalisierungsabteilung der Uni-BIP und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, der zu Virtual Reality forscht. Ihr hört 970 Wave, euren Studi-Podcast aus Würzburg, heute mit mir, Judith, und mit Rebecca.
Ich habe sehr viele interessante und nette Menschen kennengelernt, die mich über meine ganze Studienzeit begleitet haben und die ich wir sind ja heute noch zusammen. Das ist vielleicht auch ein Privileg, was wir jetzt hier haben, dass wir uns nicht aus den Augen verloren haben nach dem Studium. Und das ist eigentlich so das Kennzeichnende, was mich über die letzten, sind ja fast 40 Jahre jetzt, ja, wirklich begleitet hat. Und das ist eigentlich so das, woran man sich am liebsten zurückerinnert, ist an die Gemeinschaft, an die Ausbildung natürlich, an die Nähe zu den Professoren und zu den Assistenten, zu denen wir auch heute noch Kontakt haben. Und wenn ich heute hinkomme nach Würzburg und durch die Uni laufe am Sandlerring, dann stelle ich mir wieder fest, die Zeit ist irgendwie drüber gegangen, aber es ist immer noch derselbe Geruch, es ist immer noch dieselbe Atmosphäre, das ist original das Gleiche. Und das ist das Schöne, wenn man da zurückkommt, dass man auch so ein bisschen nach Hause kommt. Ne?
Da gab es eigentlich noch relativ wenig am Hubland, also keine Arten von Versorgung in irgendeiner Weise, auch relativ schwierige öffentliche Verkehrsmittelanbindung, also das war noch ein bisschen alles sehr, sehr rudimentär, möchte ich mal sagen, außer dem Fakultätsgebäude. Das hat damals zu der Zeit die Schwierigkeit beigebracht, dass man zum Beispiel keine Mensa hatte. Die wurde erst im Laufe der Zeit dort oben erstellt. Das heißt, wenn man was als Student am Hubland essen wollte, brachte man sich entweder selber mit oder fuhr, einfach um auch andere Studenten zu treffen, in die Stadtmensa an der Sanderau. Das hat man auch meistens gemacht, allerdings meistens solchen Schwierigkeiten, dass die Buslinien dann nie verkehrten. Jetzt hat man sich zusammengetan mit anderen Studenten und ist dann eben mit dem Auto zu 4, 5, 6 in den Käfer oder was runtergefahren, um dort was zu essen und dann wieder hochgefahren. War ein bisschen aufwendig, aber auch teilweise spaßig, weil man mit den anderen eben dann auch außerhalb des Studiums zusammen war. Wir waren teilweise auch in der, damals, ich weiß nicht, ob man das heute noch so nennt, es hieß Schweinemensa am Röntgenring. Das war für die Mediziner eigentlich die Mensa. Die wurde deshalb so genannt, weil auf der Hauptmensa jeden Mittag in riesigen Trögen das Essen angeliefert wurde. Also man denkt so ein Gulasch oder irgendeine Suppe und dann mit einem Platsch, also so als würde man es im Stall in den Trog schütten, wurde das eben in die Warmhaltebehälter dort gegeben und mit genau solchen Kellen dann dem jeweiligen, der das wollte, auf den Teller geklatscht. Also deswegen hieß es damals Schweinemensa.
Oje, ja, nach dieser Geschichte bin ich wirklich froh, dass heutzutage unsere Gerichte in der Mensa dann doch oft mit Petersilie oder Schnittlauch noch etwas garniert werden und dadurch auch ein bisschen appetitlicher aussehen, was man wahrscheinlich heutzutage viel zu wenig wertschätzt.
Ja, da bin ich voll deiner Meinung. Ich gehe meistens am Hubland oder eben am Studentenhaus in die Mensa und wenn man mal ehrlich ist, schmeckt eigentlich schon ganz gut an den richtigen Tagen. Wen ihr gerade gehört habt, waren zwei Alumni, also ehemalige Studierende der Universität Würzburg. Einmal Paul Ritter, der von 1974 bis 1979 hier BWL studiert hat. und Dr. Gisela Blumenauer, die von 1975 bis 1981 auf Diplom Chemie und eben anschließend ihre Promotion gemacht hat bis 1984.
Man hat ja bei beiden schon rausgehört, dass sie an unterschiedlichen Orten in Würzburg studiert haben. Paul Ritter hat an der Sander-Uni studiert, die mehr in der Stadt ist und die anscheinend ja auch gleich geblieben ist. Er sagt ja, dass sich nicht wirklich viel verändert hat. Im Gegensatz dazu hat sich die Hubland-Uni wahrscheinlich schon etwas gewandelt.
Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Er hat sich geändert. Wobei ich finde es ganz nett, dass sie gesagt hat, dass es ein bisschen rudimentär ist, weil wenn man oben zum Beispiel an der Phil studiert, fühlt sich manchmal auch alles noch ein bisschen rudimentär an.
Um einen Eindruck zu bekommen, wie die studentische Atmosphäre damals war, haben wir nicht nur mit Alumni geredet, sondern auch mit ProfessorInnen. Wir haben gefragt Professor Dr. Gisela Müller-Brandig-Bouquet vom Institut für Politikwissenschaft und Soziologie. Sie hat Ende der 70er Jahre studiert, bis in die 80er Jahre hinein. Ebenso haben wir mit der Lehrstuhlinhaberin für deutsches, europäisches und internationales Privatrecht gesprochen, Professor Dr. Eva Maria Kieninger. Sie hat in den 80er Jahren an der Uni Passau studiert. Ebenfalls in den 80er Jahren, aber nicht an der Uni Passau, sondern an der TU Darmstadt, hat Professor Dr. Thorsten Ohl studiert, welcher heute Professor für theoretische Physik ist.
Ich habe in München ja dann bei den eigentlich allen bekannten politikwissenschaftlichen Profs Vorlesungen gehört. Da hat man ja keine Klausur über die Vorlesung geschrieben. Vorlesungen waren wirklich Vorlesungen zum Zuhören, zum Horizont erweitern. Und das fand ich einfach absolut großartig, dass man da wirklich so aus dem Fundus ihres Wissens erzählen, also mehr vortragen und erzählen hören konnte, ohne eben den Zwang, da muss ich die Klausur bestehen, sondern einfach nur sich einlassen auf das Wissen der anderen. Das fand ich einfach großartig. Die Hörsäle waren auch immer voll. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Man durfte in den Hörsälen rauchen zum Beispiel. Also es war eine richtige, sehr lockere Atmosphäre. Das ist mir im Gedächtnis, weil das halt das, was eigentlich Akademia klassisch sein sollte, so dieses nicht immer in ECTS-Pünktchen übersetzen, sondern einfach sich einlassen auf das Experiment der intellektuellen Horizonterweiterung.
Also man hat sich auch einfach in Vorlesungen mal reingesetzt, die jetzt nicht unmittelbar examensrelevant waren. Also es war alles ein bisschen weniger verschult, entspannter.
Ich habe im Praktikum das noch erlebt, dass da mit Lochstreifen Daten übermittelt wurden aus einem Gerät. Das kennen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Damit konnte man früher dann so Konfetti-Paraden zum Beispiel auch machen. Das waren also so lange Streifen und dann konnten da 5 Löcher pro Reihe drin sein. Und da war dann praktisch reinkodiert in dieses Papier eine Zahl oder einen Buchstaben. Und die wurden dann also auf dem einen Gerät gestanzt und dann hat man also das rübergebunden zu dem nächsten Gerät und dann dort eingelesen. Und das habe ich also noch erlebt, aber das war dann während meines Studiums, wurden die dann auch abgeschafft und durch richtige Computer ersetzt, wo das alles deutlich effizienter funktionierte.
Ja, was Frau Müller-Brandig-Bouquet da gesagt hat, finde ich irgendwie super spannend und irgendwie auch genau, wie man sich Studieren früher vorstellt, dass man im Hörsaal sitzt und die Vorlesung von dem bekannten Professor X hört. Und das mit dem Rauchen finde ich auch eine nette Anekdote. Aber so an sich, das ist halt das Studieren des Studierens wegen und nicht unbedingt nur der Klausur wegen. Und ich finde, vielleicht romantisiere ich das jetzt auch, aber es kommt mir quasi nochmal ein bisschen echter vor. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich auch Vorlesungen besuche, weil sie mich interessieren und auch sehr viele interdisziplinäre Veranstaltungen quasi meinem Stundenplan zusätzlich hinzufüge. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass insgesamt alles das ein bisschen verschulter ist, dadurch, dass man in einer bestimmten Zeit auch fertig werden will und dadurch manchmal vielleicht auch gar nicht die Kapazitäten hat, eine extra Vorlesung zusätzlich zu seinen eigenen zu hören. Und ich glaube schon, dass das auch so der Regelfall ist.
Ja, da hast du natürlich recht. Ich mache auch einige Veranstaltungen, die jetzt nicht unbedingt in meinem Studienverlaufsplan stehen, aber das haben hat ja sowohl Frau Kieniger angesprochen, aber auch Frau Müller-Brandy-Bouquet nochmal in einem anderen Zusammenhang, dass man heutiges Studieren auch nicht unbedingt gleichsetzen kann mit Studieren damals, weil mit der Modularisierung von Studiengängen, also der Einführung des Bachelors, Studieren auch ganz anders aufgebaut wurde und eben durch Regelstudienzeit zum Beispiel ein Druck aufgebaut wird. Wir wollen jetzt natürlich auch nicht sagen, dass die Leute heute nicht mehr richtig studieren, das ist ja völliger Quatsch. Es geht nur darum, dass eben Studieren anders konzipiert war früher.
Was hat sich denn seit den 70er, 80er Jahren an der Uni geändert und gerade in Bezug auf Digitalisierung? Wir hören dazu nochmal Dr. Gisela Blumenauer und Paul Ritter, die beiden Alumni der Uni Würzburg.
Digital natürlich gar nichts. Also das Thema PC oder überhaupt irgendetwas über eine Speicherung in digitalen Medien abzurufen, das war nicht vorhanden. Also es lief alles über Bücher. Ich kann mich noch gut erinnern, Diplomarbeit musste man ja schreiben. Da habe ich mir eine IBM Kugelkopfmaschine ausleihen müssen, weil ich sowas gar nicht besessen habe, um dann möglichst fehlerfrei diesen Text da hineinzubringen. Das auch dieses Ding hatte zum Glück eine Korrekturtaste, sodass man nicht jedes Mal die Seite neu schreiben musste, wenn mal irgendwo was daneben geraten, wenn man daneben getippt hat oder so. Also das war undenkbar heute, dass man da Stunden damit verbracht hat, eine Seite fehlerfrei und sauber in die richtige Gliederung abzutippen, weil man nichts korrigieren konnte. Rückblickend betrachtet wäre das natürlich eine wahnsinnige Zeitersparnis gewesen, diese Themen alle in irgendeiner Form digitalisiert zu erhalten oder eben auch weiterverarbeiten zu können. Jetzt bin ich eher ein Fan von technischer Weiterentwicklung. Das hat ein anderer vielleicht anders. Also ich bin schon der Meinung, dass das ein Vorteil ist, heute in dieser Form arbeiten zu können. Also insofern würde ich schon sagen, dass die heutige Zeit Vorteile hat in der Technik, aber vielleicht auch den einen oder anderen Nachteil in der Kommunikation untereinander. Man tauscht sich vermutlich nicht mehr so oder muss sich nicht mehr so austauschen wie zu dieser Zeit.
Unsere Professoren, die hatten ja, sag ich mal, mit fortschrittlichen Medien nichts zu tun. Die haben ihren Stil gemacht damals, haben Veröffentlichungen rausgegeben, aber so auf die Realität oder das Wirtschaftsleben, alles das, was ein BWLer im Prinzip für die Praxis braucht oder für die Entwicklung braucht, ist, meine ich, in der Theorie untergegangen. Junge Professoren, die sind eher vernetzt, die sind eher draußen, die stellen sich eher der wirtschaftlichen Realität. In den Firmen begleiten ihre Studenten auch in wissenschaftlichen Arbeiten bei Firmen. Die Professoren sind ja auch gezwungen, auf Basis der Erhältlichkeit aller Informationen, die man überall kriegen kann, sich dem Thema eher zu stellen. Die können sich nicht mehr hinter irgendwelchen Publikationen verstecken. Die müssen sich heute schon an Marktentwicklungen, an Diskussionen beteiligen. Das gab es früher nicht. Es ist natürlich die Gefahr, dass durch die Verringerung der menschlichen Kontakte ein anderes Beziehungsniveau entsteht. Digitalisierung hilft sicherlich, sich zu konzentrieren auf Sachverhalte. Aber das, was uns eigentlich wirklich weitergebracht hat, ist mit 19, 20 Jahren, ist die Auseinandersetzung mit anderen Studenten, mit den Gegebenheiten vor Ort. Wir konnten gemeinsam daran arbeiten. Wir waren nicht isoliert mit unserem Computer in unserem Zimmer. Das studentische Leben, die Lebenserfahrung, all das, was so emotional so eine Studentenzeit ausmacht, im Moment völlig untergeht oder zumindest viel zu kurz kommt. Und das finde ich ja mal schade, weil man ja da ganz wesentliche Expertise für sein berufliches Leben auch mitnimmt.
Okay, das mit der Isolation ist ja im Moment auch Corona geschuldet. Letztendlich gibt es ja gerade gar keine andere Möglichkeit, Universität abzuhalten als online. Und natürlich verringert sich dadurch auch ein bisschen der Kontakt. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass vor Corona es der Fall war, dass wir uns sehr isoliert haben oder nur noch mit unseren Online-Medien kommuniziert haben, sondern meiner Meinung nach habe ich mich mit anderen Studierenden auch sehr intensiv an der Uni ausgetauscht und diskutiert.
Ja, also das finde ich ehrlich gesagt auch. Ich meine, klar ist aktuell besonders durch Corona eben Isolation gegeben und Man würde jetzt sagen, es bestätigt sich, dass Online-Studieren Isolation bedeutet, aber ich meine, man würde sich ja normalerweise außerhalb des Studiums mit seinen Freunden und Freundinnen treffen. Und das ist jetzt ja, wie du gesagt hast, eher der Situation aktuell geschuldet. Das mit dem Arbeiten schreiben, das kennen auch unsere Profs. Die haben mir nämlich nochmal gefragt, was sie für Erfahrungen mit Digitalisierung gemacht haben, auch wie sie es eben als Lehrpersonen wahrnehmen. Und da haben sie auch einige Bedenken geäußert, zum Beispiel was die Erwartungshaltung von Studierenden angeht. Und wenn man so mag, kann man jetzt auch mal kritisch die Frage stellen, ist Studieren durch Digitalisierung zu leicht geworden?
Also ich hatte noch eine mechanische Schreibmaschine meines Vaters und auf der habe ich also meine Seminararbeit oder meine Hausarbeiten geschrieben. Ich kann mich erinnern, dass sie einmal auch dann ganz ausgefallen ist und da habe ich eine Hausarbeit sogar von Hand geschrieben. Früher natürlich, da gab es eigentlich gar keine Erwartung. Also man war froh, wenn der Professor oder die Professorin eine getippte Gliederung oder sowas rausgegeben hat, die noch ein bisschen detaillierter war und vielleicht noch ein paar Literaturhinweise enthielt. Heutzutage erwarten die Studierenden selbstverständlich ein komplettes Manuskript. Also ich glaube, der gravierendste Unterschied ist, dass man damals quasi bibliografieren musste. Also man konnte jetzt nicht bei Google eben sein Seminararbeitsthema eingeben oder in der Suchfunktion im Katalog, sondern musste sich quasi vorher überlegen, zu welchem größeren Themenbereich gehört eigentlich mein Thema und dann gezielt danach suchen.
Die ganzen Portale, wo man dann auch VueCampus eben den Studierenden Literatur einstellt und so weiter, da muss man aufpassen, dass man es ihnen nicht zu leicht macht, weil zum wirklichen, also intensiv sich in die Materie reinknien und damit auch beschäftigen, gehört natürlich, dass man selber auf dieses große Abenteuer des Sammelns und Jagens seiner Informationen, ne, sich selbst irgendwie auch zusammensuchen. Es ist so ein bisschen so eine, doch auch Konsumentalität. Die Literatur wird einem eingestellt und man muss sie hopefully nur noch lesen. Das gehört ja zu dem, was wir eigentlich wollen, dass die Studierenden am Ende ihres Bachelor- oder Masterstudiengangs können, nämlich sich sehr schnell eigenständig in eine neue Materie einarbeiten. Und das fördern wir natürlich nicht, wenn wir alles immer also klein gehackt so ungefähr artikelweise ins Netz stellen. Also ich glaube, da muss man aufpassen, dass man nicht übertreibt, was ich immer versuche, nicht zu tun.
Also sie hat sich, muss ich ganz ehrlich sagen, bis zu diesem Jahr sehr wenig verändert. Die Vorlesungen, die ich mache, mache ich absichtlich immer noch mit Tafel und Kreide. Wenn man mal eine Vorlesung macht mit vorgefertigten PowerPoint, PDF-Folien, dann ist man einfach viel zu schnell. Also diese Techniken helfen den Studierenden meiner Ansicht nach gar nicht, sondern man wischt da drüber und so die langsame Entwicklung von Gedanken an der Tafel ist hilfreich.
Die Digitalisierung der Lehre ist für die Universität Würzburg natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da war schon sehr viel auf den richtigen Weg gebracht worden. Jetzt seit März diesen Jahres musste sich natürlich durch die Corona-Pandemie ganz schnell ganz, ganz viel ändern. Und wir sind sehr stolz, dass die Lehrenden so viel gemeinsam mit dem Rechenzentrum mit der ganz tollen Unterstützung auch auf die Beine stellen konnten. Es muss natürlich noch weitergehen, aber wir können sagen, dass eben das für die Uni Würzburg ein positiver Effekt dieser schrecklichen Corona-Pandemie ist, dass eben die Digitalisierung so ganz schnell nach vorne katapultiert wurde. Und wir sind ganz stolz, dass bei uns die Systeme gehalten haben. Also das ist auch nicht selbstverständlich so. Es hat an nicht allen Universitäten so gut geklappt mit der Technik. Und da sind wir ganz froh und glücklich drüber, dass das funktionieren konnte. Es hat natürlich alles Sonnen- und Schattenseiten. Aber man kann unter dem Strich sagen, es ist eine Herausforderung für Studierende, sich da selbst zu motivieren, sich hinzusetzen, aber es hat auch Vorteile.
Ja, und was sind nun die Vorteile von Online-Lehre? Das wollten wir von euch wissen und wir haben eine Instagram-Umfrage gestartet, Ihr habt gesagt, dass euch insbesondere gefällt, dass man flexibler ist, ortsungebunden und dadurch eben auch die Vorlesung mal im Bett im Schlafanzug anschauen kann. Ihr habt auch gesagt, dass ihr es besser findet, dass man die Vorlesung selber stoppen kann. Das heißt, man kann besser in eigenem Tempo lernen und sich das besser strukturieren. Und auch Studierende, die vielleicht schon ein Kind haben oder nebenbei noch arbeiten, können sich so einfach besser ihren Alltag strukturieren.
Bei der Umfrage haben wir auch gefragt, wie ihr mit dem Corona-Semester klargekommen seid, wo eine knappe Mehrheit gemeint hat, ja, passt, ihr seid damit okay klargekommen. Und wir haben gefragt, was ihr besser findet, online oder Präsenz. Da war allerdings die Mehrheit für Präsenz. Wir haben euch auch deswegen gefragt, was ihr denn an Präsenz gut findet. Und da habt ihr unter anderem den engen Kontakt zu KommilitonInnen und Dozenten und Dozentinnen genannt, aber auch zum Beispiel die Trennung zwischen Studium und Privatem und den geregelten Tagesablauf. Alles sehr valide Punkte, finden wir. Ja, auch die Uni-BIP spielt eine große Rolle im Leben von Studierenden, im Normalfall zumindest. Und deswegen haben wir mit Christian Malzer und Katharina Boll-Becht von der Digitalisierungsstelle darüber gesprochen, wie die Uni-BIP damit umgeht. Die haben uns dann erzählt, dass durch die Digitalisierung der Arbeitsaufwand wirklich gestiegen ist, weil Digitalisierung eben nicht einmal passiert, sondern ein fortlaufender Prozess ist. Aber da es eben ein Vorteil für die KundInnen ist, zum Beispiel auch jetzt während der Corona-Pandemie, werden die elektronischen Medien regelmäßig aufgestockt. Wichtig ist aber auch,
auch wenn viele Medien in der Bibliothek digital verfügbar sind, bedeutet das natürlich nicht, dass die Bibliothek als Ort zum Lernen und Arbeiten weniger frequentiert wird. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Die Öffnungszeiten der Bibliothek können nie lange genug sein. Man kann sagen, Bibliothek heißt eben nicht nur Bereitstellung von Medien, egal ob analog oder digital. Bibliothek heißt vielmehr auch Leben, Forschen und sich austauschen, sich mit anderen vernetzen. Bibliothek hat eben auch einen Aspekt von Geselligkeit.
So, wir haben jetzt darüber gesprochen, was Studieren früher war und wie Studieren heute aussieht und sind darüber auch zum Kern von Studieren gekommen. Also was macht Studieren aus, die eigentliche Frage, die wir in dieser Sendung besprechen wollen und sind zu dem Schluss gekommen, dass ein großer Punkt eben die Interaktion und die Diskussion, die Fähigkeit durch diese gemeinsame Verständigung eben sich ein Thema zu erarbeiten, besonders eben in Seminaren, dass das eben das Studieren wirklich ausmacht. Und wir haben aber auch festgestellt, dass zum Beispiel aktuell das nicht immer geleistet werden kann. Also es wurde angesprochen, dass eben in Seminaren nicht unbedingt dieselbe Intensität bei den Diskussionen herrscht. Und deswegen ist auch die Frage, verliert Studium oder Studieren durch Digitalisierung, was es ausmacht? Und jetzt wollen wir eben mal einen Ausblick haben, wie Studieren in der Zukunft aussehen könnte. Dafür haben wir mit Enis Thies gesprochen, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtstheorie, Informationsrecht und Rechtsinformatik. Der forscht zur Virtual Reality. Virtual Reality sagt euch vielleicht auch was, das ist quasi, als wäre man in einem Computerspiel, das erklärt er aber auch gleich nochmal. Und sie wollen in einem Projekt eben herausfinden, inwiefern man Virtual Reality dazu nutzen kann, in Zukunft Seminare zu gestalten.
Bei dieser Virtual Reality ist es so, dass es gedacht ist, dass es Avataren gibt, also dass der Dozent ein eigenes Avatar bekommt und ein virtuelles Klassenzimmermäßig, also wie in der Schule, so ein virtueller Raum erstellt wird, wo dann der Dozent mit seinem Avatar vorne steht, die Wahrnehmung sich dahingehend verhindert, dass man das Gefühl hat, dass gerade der Dozent vor einem steht und doziert. Und Würzburg ist in der Hinsicht in der Entwicklung ein Vorreiter und es ist ziemlich weit fortgeschritten in der Entwicklung am Anfang, aber im Vergleich, im deutschlandweiter Vergleich ist es sehr, sehr fortgeschritten. Also wir werden das noch miterleben. Es ist konservativ, wir wollen da noch, dass das alles Präsenz stattfindet, wir wollen auch nicht viel online machen. Das drückt jetzt in den Hintergrund, weil wir jetzt auch gar nicht diesen Luxus mehr haben, zu sagen, wir wollen das alles gar nicht, weil wir müssen das jetzt tun. Und so sieht es auch mit der Technik aus. Sie ist da und es wartet nur darauf, jetzt mal umgesetzt zu werden.
Ja, Judith, Virtual Reality. Kannst du dir das vorstellen? Wie fändest du das?
Im ersten Moment, als ich darüber nachgedacht habe, konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich nie so wirklich Computerspiele gespielt habe oder irgendwie mal die Situation hatte, wo ich vielleicht auch wirklich dann so in so ein Screen quasi reingezoomt wurde. Aber wenn ich mir da länger drüber Gedanken mache, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das später mal so ein Ding sein wird, weil ich meine, auch diese ganzen 3D- und 4D-Sachen, an die hat man sich ja auch schon gewöhnt, dass man mehr oder weniger so in den Screen reingesaugt wird. Und ja, wenn man dann irgendwann so in sein Avatar-Kostüm schlüpfen kann und dann tatsächlich wie in einem richtigen Universitätsraum in so einem virtuellen Raum sitzt und sich mit anderen unterhält und auch den Dozenten mitbekommt, warum nicht? Also ist ja schon eine spannende Sache. Was sagst du denn dazu, Becker?
Mir ging es tatsächlich ähnlich. Im ersten Moment dachte ich mir so, was? Virtual Reality, wie soll das funktionieren? Aber so wie er es beschrieben hat, finde ich es eine sehr spannende Idee und irgendwie auch gar nicht mehr so unrealistisch. Ich meine, klar, wahrscheinlich wird es noch eine Weile dauern, aber wenn man sich vorstellt, dass man eben quasi gemeinsam im Raum sitzt, nur eben nicht in Präsenz, sondern eben in diesem Virtual Room, finde ich das schon cool. Und wenn man so sagt, könnte es auch einige von diesen Problemen lösen, die vielleicht aktuell durch die jetzige Online-Lehre gegeben sind. Weil es wird ja viel kritisiert, dass eben die Interaktion fehlt und die Möglichkeit zu diskutieren. Und wenn man dann eben so ein Klassenzimmer hat, in dem man quasi sitzt mit seinem Avatar, dann könnte ja in irgendeiner Form wieder diese Diskussion stattfinden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja dann quasi wie in der Realität, nur eben virtuell. Also.
Okay, ja, Virtual Reality auf jeden Fall. Allerdings, na, man muss auch sagen, es ist wahrscheinlich noch sehr weit weg. Das hat er auch selber gesagt, dass es nicht ganz klar einschätzbar ist, wann das jetzt realisiert wird. Aber so an sich ist es was, was tatsächlich passieren könnte. Und ich finde, weil es wurde jetzt ja zum Beispiel gesagt, auch von der Uni selbst und einigen ProfessorInnen, dass die Uni Würzburg oder Präsenzunis nicht zu Fernunis werden sollten. Und das ist auch ein Gedanken, den ich absolut unterstütze. Man möchte ja gemeinsam zusammenkommen und Themen diskutieren. Davon profitiert man ja auch. Aber auf eine gewisse Art und Weise kann dieses Modell von Virtual Reality ja so eine Mischung dazwischen bilden, oder?
Es ist schon vorteilhaft, vor allem, weil dann trotzdem die positiven Aspekte wie Ortsungebundenheit oder Flexibilität auch greifen, weil du dich ja dann auch von überall aus mit deinem Avatar quasi einloggen könntest in den Raum.
Was natürlich faszinierend wäre, wenn es auch möglich ist, dass eben sowohl dass man sowohl Präsenz haben könnte, als auch Virtual Reality und das vermischen könnte, sodass man, wenn man vielleicht nicht in die Uni kommen kann, trotzdem teilnehmen kann, weil ich finde, das ist aktuell ein Problem oder den Gedanke, dass eben vielleicht präsent stattfindet, aber du vielleicht nicht kannst, weil du krank bist, aber wenn du dann via Virtual Reality teilnehmen kannst, aber eben nicht in die Uni kommen musst, ich kann es mir vorstellen.
Aber das ist richtig verrückt. Also du meinst, wenn wir zwei zum Beispiel wirklich in Persona da sitzen und dann eine dritte Person sich quasi,
ja, ganz genau,
virtuell auch in diesen Raum setzt.
Genau.
Ja, okay. Das geht ja so ein bisschen auch in diese Hologramm-Richtung.
Ja, naja, mal schauen, was die Zukunft so bringt. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung da lassen. Schreibt sie uns entweder direkt oder eben auf Instagram.
Natürlich konnten wir nicht auf alle Aspekte eingehen, die das Studium früher und das Studium heute unterscheiden. Aber wir konnten immerhin feststellen, dass in Bezug auf Digitalisierung es viele positive Aspekte gibt, die dazu führen, dass die Präsenzlehre sinnvoll ergänzt werden kann. Aber wir haben eben auch ganz klar festgestellt, dass die Präsenzlehre bisher nicht entbehrlich ist. Gerade jetzt in dem letzten Semester hat man ja gemerkt, dass die Präsenz doch sehr wichtig ist für Veranstaltungen, dass sie vielleicht auch von uns Studierenden erst mehr geschätzt wird. Und man muss aber auch ganz klar sagen, dass aufgrund der aktuellen Lage im Moment Studieren nur aufgrund von Online-Lehre überhaupt möglich ist und dass man da gerade nicht viel daran ändern kann.
In diesem Sinne wollen wir euch einen guten Start in dieses Online-Semester wünschen und hoffen, dass irgendwann Präsenz wieder möglich ist oder irgendwann Virtual Reality. Wir werden es sehen. Und bis dahin alles Gute. Tschüss, tschüss.
Tschüss.